Ich sage, ja, Manipulation ist alles. Rhetorik ist ja strategisches Kommunizieren. Also ich habe eine Absicht, ich habe ein Motiv, warum ich jetzt kommunizieren möchte und das möchte ich auch erreichen.
Ein funktionierender Vertrieb ist keine Magie, sondern Ursache und Wirkung. Willkommen in der Sales Show.
Cool, und damit hallo und herzlich willkommen zur Sales Show heute mit einem ganz, ganz spannenden Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe, und zwar Levin aus Frankfurt, Menschenanalyst, Rhetorikexperte in der Wirtschaft, Politik und für kreative Köpfe. Und wir beide kennen uns schon so ein bisschen, Levin, und ich habe gesagt, hey, lass uns doch hier mal einen kurzen Podcast aufnehmen. Warum? Bei uns geht es um das Thema Vertrieb, bei uns geht es um das Thema Sales und Marketing, und gute Vertriebler sind in meiner Welt erstmal verdammt gute Rhetoriker. Die verstehen es, sich auszudrücken, die verstehen es, gute Fragen zu stellen, die verstehen es, Menschen zu lesen. Und das sind ja alles Dinge, wo ja wirklich dein Handwerk, deine Kernkompetenz liegt. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute mal diese beiden Blickwinkel, einmal von dem Rhetoriker, dem Menschenanalysten und dem Typ aus dem Sales, der dann ich bin, an dieser Stelle einmal beleuchten und uns mal die Kernelemente der guten Rhetorik und Menschenanalyse angucken. Und damit sage ich hallo, Levin, cool, dass du hier bist.
Johannes, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Das war eine schöne Ansage. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf und auch, dass wir uns schon so nett kennengelernt haben. Und ich sehe das auf jeden Fall ganz wie du. Also wer verkaufen möchte, der muss auch reden können.
Ja. 100%. Und ich will mal direkt am Anfang in ein Thema mit dir reinhüpfen, was man nicht offensiv kommen sieht, glaube ich, wenn wir beide zusammensitzen, was mir aber passiv sehr häufig über den Weg läuft, vor allem wenn ich Menschen trainiere und ich gebe ihnen Tools, ich gebe ihnen oft rhetorische Stilmittel, aber auch im Marketing verkaufspsychologische Tools, um ihr Marketing zu optimieren. Und es steht aktiv und passiv immer im Raum, und zwar das Thema Manipulation. Weil man das Gefühl hat, okay, wenn ich das jetzt anwende, dann manipuliere ich eine andere Person. So, und du bist ja wirklich jemand, du liest Menschen, das ist ja wirklich faszinierend, du hast ganz, ganz viele Techniken. Was heißt denn für dich Manipulation in der Rhetorik? Ich lasse die Frage mal so offen.
Das ist sehr gut, weil es ist mir schon häufig in meinem Leben über den Weg gelaufen, dass halt eben genau die Vertriebler, Verkäufer immer auch nachgesagt wird, dass sie da ihre ein oder anderen Techniken haben. Da gibt's eine, die ist mir damals sehr stark hängen geblieben, schon vor 10 Jahren. Und die kam aus einem Buch, dem nachgesagt worden ist, dass es auch auf einer Blacklist war und nicht verkauft werden durfte. Es hieß Closing. Und da war eine Technik drin bezüglich eines Immobilienverkaufs. Und an wen verkauft man? Also man kommt in ein Büro rein, ja, ein Pärchen, und soll jetzt diesen Vertrag unterschreiben. Und der Vertrag liegt dort auf den Tischen, jetzt wird alles inszeniert. Ja, also es ist schon geskriptet, was jetzt passieren soll. Also das Pärchen setzt sich jetzt hin, ja, und der Mann, die Frau, und der Vertrag soll unterschrieben werden, jetzt, für den Kauf. Die sind sich aber noch nicht ganz sicher. Jetzt haben die sich schon verschiedene Häuser angeguckt und der Makler ist sich sicher, dass sie sich sicher sind. Dem ist das eigentlich auch egal. Eigentlich will er jetzt nur die Unterschrift haben, ja, Provision, let's go. So, also was macht er? Und zwar benutzt man jetzt einen Gegenstand als Objektiv, ja, des Fokus, und das ist der Stift. Und was er dann tut, ist eine Visualisierungstechnik, ja, und er versteht, dass nicht der Mann entscheidet, sondern die Frau. Denn während er das Bedrängen macht, dass das heute natürlich entschieden werden sollte, bestenfalls, guckt der Mann die Frau an. Also ist der Entscheider hiermit die Frau geworden, obwohl man denkt, der Mann würde die Geldentscheidung treffen. Also spricht er zu der Frau und sagt, liebe Frau XY, wissen Sie, eine Nacht drüber schlafen ist sehr gut, mache ich auch bei den meisten Sachen. Aber bei ganz wichtigen Käufen, da mache ich das nicht. Also stell dir das so vor, nimmt ein Blatt Papier und faltet das in der Mitte. Mit jedem Tag faltet es noch einmal. Das ist morgen. Faltet es noch einmal. Jetzt ist nur noch ein Viertel so groß. Das ist übermorgen. Haben Sie nur noch ein Viertel der Information. Und dann vergeht eine Woche. Faltet es noch einmal, faltet es noch einmal, faltet es noch einmal. Zu klein. Darauf wollen Sie so eine große Entscheidung treffen. Das ist nicht gut. Deshalb ist jetzt der Zeitpunkt, wo Sie unterschreiben sollten. Schiebt das Blatt zu ihr, klickt den Stift, gibt ihn ihr in die Hand. Ist das Manipulation, ist die Frage. Da würden die meisten sagen, das ist Manipulation, ja. Das sind die Techniken. Ich sage, ja, Manipulation ist alles. Rhetorik bedeutet ja, und das war ja deine Frage, ist Rhetorik, in was ist Manipulation in der Rhetorik? Und Rhetorik ist ja strategisches Kommunizieren. Also ich habe eine Absicht, ich habe ein Motiv, warum ich jetzt kommunizieren möchte und das möchte ich auch erreichen. Die Grundannahme der Kommunikation ist aber, dass Menschen grundlegend eine Intention haben, wenn sie kommunizieren, ob sie wollen oder nicht. Ich habe keinen Bock, mit jemandem zu reden, dann ist es die Gleichgültigkeit, die ich aktiv kommunizieren möchte. Ich will nicht gesehen werden, dann ist das Verstecken, was ich aktiv kommunizieren möchte. Ich kann gar nicht anders, als irgendeine Absicht zu haben. Mhm. Außer ich wäre wahrscheinlich irgendein Hirntoter. Und dann ist die Konsequenz eine folgende. Die Mutter, die zum Kind sagt, wenn du jetzt nicht still bist, dann kriegst du nachher nicht die Süßigkeit, dann kriegst du das Eis nicht, ist eine Manipulantin, ganz klar. Mhm. Mhm. Sie will was erreichen. Und somit sage ich, ob es einem bewusst ist oder nicht, ist Manipulation. Und das entspricht entgegen der typischen Definition von Manipulation, die ja eigentlich wie folgt ist. Du weißt, was du erreichen willst und der andere weiß es nicht. Und du willst auch, dass der andere nicht in Kenntnis gesetzt wird, damit du besser erreichst, was du erreichen möchtest. Mhm. Und ich sage, die meisten wissen nur nicht, was sie erreichen wollen, kennen ihre eigene Intention nicht, ihre eigene Absicht nicht, mhm, und machen es trotzdem sehr strategisch. Und damit sind alle zu manipulant geworden.
Also was du sagst ist, sobald wir eigentlich, ob wir kommunizieren oder nicht, wir bewegen uns eigentlich immer, sobald wir in irgendeiner Interaktion sind, bewegen wir uns auch in der Manipulation.
Korrekt.
Genau, unterschreibe ich zu 100%. Aber gibt es irgendeine Definition, Grenze oder irgendetwas, wo du sagst, jetzt wird Manipulation negativ oder jetzt wird Manipulation positiv? Oder gibt es für diese beiden Richtungen einen Auslöser?
Das ist eine super Frage. Das ist wirklich eine super Frage. Denn die Unterscheidung mache ich auch ganz klar. Also selbst wenn man jetzt meine Annahme nimmt und sagt, okay, irgendwie sind alle so am Manipulieren und bei mir ist das ein neutrales Wort. Ja, es ist nicht dieses Negative, dieser eine Bösewicht, der da ja, irgendwas
genau
vorhat.
So habe ich dich auch verstanden.
Das ist richtig, genau so meine ich. Das ist einfach, ja, so sind wir Menschen halt. So, und genau, das ist auch gut so. Und jetzt gibt's noch das Böse und das Gute, könnte man so sagen, ganz klar. Mhm. Das heißt, jemand, der wirklich was Böses damit verfolgt und was ganz Egoistisches. Mhm. Ja, das wäre dann etwas, wo der andere keine Wertschöpfung entsteht, also wo der andere auch wirklich Nachteile von sich zieht. Mhm. Ja, das ist dann nicht gut. Das wäre dann für mich aus meiner Sicht eine böse Manipulation. Also, wenn du weißt, ja, da auch zum Immobilienmarkt mal, ja, wenn du weißt, du hast die Immobilie aufbereitet und du wirst die jetzt verkaufen in der nächsten Zeit und du machst das zum Nachteil des anderen und verkaufst sie halt im ersten Moment als etwas Besseres, als sie ist und du kriegst das auch durch, weil du bekannt bist auf dem Markt. Das ist nicht gut.
Ganz genau. Du hast nämlich ein wundervolles Beispiel aufgemacht und ich gehe überall mit. Manipulation ist immer aktiv. Sobald wir in Interaktion treten, egal in welchem Kontext, ich manipuliere dich, du manipulierst mich. Das passiert automatisch. Deswegen ist es für mich erstmal neutral. Für mich beginnt es, die Frage kommt aus der inneren Haltung, warum auf dieses Thema im Raum steht. Dazu kommen wir auch gleich noch, warum die innere Haltung extrem wichtig ist für das Thema Verkauf. Es ist aber nicht die Technik gewesen, offenkundig, die du erklärt hast, im Sinne, ich falte dieses Blatt, ich reduziere, ich schaffe irgendwie eine innere Verknappung. Ich fand das auch, also bei mir war so, hey, coole Technik. Ja. Und jetzt könnten viele sagen, ja, nee, das ist pure Manipulation, Johannes, das ist doch scheiße, warum findest du das jetzt noch gut? Aber der Satz, den du vor der Technik gesagt hast, der war ausschlaggebend dafür, dass wir uns in einer negativen Manipulation bewegen. Warum? Weil du gesagt hast, dem Typ ist völlig egal, ob das gerade richtig ist oder falsch. Er hat nicht, ich sage jetzt mal im Verkäufersprech, qualifiziert, dass dieses Ehepaar hier auch eine gute Entscheidung trifft, dass sie eine positive Wertschöpfung aus dem Ganzen ziehen. Und dadurch wird die Taktik negativ. Wenn er aber im Vorfeld weiß, die reden vielleicht morgen mit jemandem, der sie verarschen könnte. Das ist denen ihr Traumhaus. Ich habe für die den besten Deal. Die müssen das machen, weil sie dann glücklich, reich und zufrieden werden. Was weiß ich. Und ich davon überzeugt bin, mit diesem Ansatz ist mir danach jede Taktik recht. Egal welche, dann ist es positive Manipulation in meiner Welt. Und dann darf ich mich der Technik bedienen. Siehst du das auch?
Hundertprozentig. Also die Technik selbst kann gar nicht erstmal böse oder schlecht sein. Das ist ja der Punkt. Mein Fahrschullehrer ganz früher, der hatte mal einen Satz, der ist mir wirklich hängen geblieben. Und zwar bin ich viel zu schnell eine sehr, sehr steile Kurve gefahren. Sowas sollte man nicht tun. Und er meinte zu mir, keine Kurve ist schnell. Nur das Auto kann zu schnell sein für den Fahrer.
Ja, macht Sinn.
Du könntest ja auch mit 5 km/h durch jede Kurve fahren.
Ja.
Ist egal, du musst dich ja von niemandem drängen lassen können, zu tun. Es gibt keine gefährlichen Kurven auf dieser Welt. Es gibt nur ein Auto, das zu schnell ist für den Fahrer.
Ja, das ist cool.
Und das ist das hier auch. Das bedeutet, du kannst jede Technik, lerne doch alle Techniken der Manipulation, lerne jede Steuerungstechnik, lerne Menschen zu lenken, benutze sie edel, benutze sie weise und benutze sie dann für den besten Sinn des anderen oder für euch beide. So, was ist denn daran schlecht? Viel schlechter ist, wenn niemand irgendwas weiß und beide irgendwie total willkürlich, ja, sich gegenseitig irgendwelche Sachen vor den Kopf werfen. Überhaupt nicht gut.
Ja, ja, 100%. Total cool. Ich glaube, das die plakativste Metapher wäre, du kannst mit einem Hammer ein Haus bauen oder jemanden auf den Kopf hauen. Genauso ist es mit Techniken auch. Rhetorisch, verkäuferisch, Marketing-Themen, völlig egal. Es beginnt irgendwo bei der inneren Haltung und der Intention des Ganzen. Und ich glaube, da müssen viele, viele, viele Leute hinkommen. Und das ist ein ganz spannender Ansatz, wo ich weiß, der dich auch sehr, sehr beschäftigt, weil du sagst, du bist kein Verkäufer, du bist eigentlich was anderes, aber du bist gut im Verkauf. So, und vielleicht können wir da einmal kurz drauf gehen. Was macht dich, die Person, die sich nicht als guten Verkäufer identifiziert, aber dennoch, du hast ja auch dein Business, du trainierst ja viele Menschen, Unternehmer vor allem. Was macht dich dennoch zu einem guten Verkäufer? Mhm.
Am Ende ist es wahrscheinlich mein Überzeugtsein, das in Glaubwürdigkeit mündet. Mhm. Man kennt ja aus dem Verkauf ganz grundsätzlich Referenzen schaffen. Hier sind meine Referenzen, da sind meine Referenzen. Jeder packt sich auf die Website, in welchen Artikeln er schon gewesen ist, in welchem Fernsehsender, all diese Sachen. Referenzen, Referenzen für Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit. Wenn ich spreche und Leute zu mir kommen, dann hören sie, und das ist ein ganz netter Satz, Jordan Peterson hat auch mal gesagt, wenn du ein guter Redner sein möchtest, dann redest du nur 1/10 von dem, was du weißt, und die Leute werden es merken.
Cool.
Die wissen, du hast eine PowerPoint-Folie, die wissen aber, wenn die jetzt was fragen würden, dann hast du 9 dahinter klemmen. Die können gar nicht was Unangenehmes fragen. Du weißt nämlich 100-fach mehr. Und das ist genau auch hier der Fall. Ich glaube, Menschen sind, ohne es zu merken, sehr gut im Lesen von so Grundinformationen. Ob eine Person kompetent ist, ich glaube, das liegt auch einfach daran. Ich bin kein Biologe. Ich glaube, das liegt aber daran, man muss geschärft dafür sein. Kurzes Beispiel. Wir gehen jetzt ganz kurz weit weg und kommen dann wieder zurück, weil das was Gutes erklären kann. Stell dir vor, wir würden jetzt im 13. Jahrhundert leben und wir würden eine Wanderschaft durch einen Wald machen, von einem Dorf in ein weit entferntes Dorf. Und wir müssen durch diese Wälder hindurch, wo Räuber und Jäger sind, die vielleicht hungrig sind oder die vielleicht gierig sind. Mhm. Jetzt kommt uns jemand auf dem Pfad entgegen. Wie misstrauisch werden wir von Natur aus gegenüber diesen Leuten? Mehr an Misstrauen als heute, definitiv. Es ist wichtig, dass wir geschult sind darin, den anderen zu misstrauen, mit Skepsis gegenüberzutreten. Müssen wir. Und es wird uns abtrainiert heute, weil wir diese Gewalt abgegeben haben an einen Staat. Und das ist auch gut so. Ja, das ist ja schön, dass wir uns auf andere Sachen konzentrieren können, als jedem erstmal auf die Hosentaschen zu gucken, was ist denn da jetzt gerade drin. So, habe ich ja bei dir auch nicht gemacht, du auch nicht bei mir. Es ist gut, dass wir uns so erstmal nicht da, dass die Blockade nicht da ist. Wenn wir das jetzt wieder zurückgehen, ist das halt auch eben so eine Sache. Wenn du dir Menschen anguckst, dann haben wir dieses Talent trotzdem immer noch, diese Einschätzung. Und wenn Menschen mich angucken und die hören mich sprechen, dann wird der eine bei mir auch hören, der redet nur 1/5 von dem, was er weiß. Oder 1/5, vielleicht auch einer 1/10. Und dann fragen die sich, ich habe das und das Problemchen, oder ich möchte das und das lernen oder das und das trainieren, kann der das? Und die Antwort für die meisten ist dann einfach ja. Und dann hat sich die Frage meistens erledigt, ob die bei mir kaufen wollen oder nicht. Zumindest ist das meine Vermutung.
Ich kann das auf 3 simple Punkte jetzt reduzieren. Und zwar, das erste ist, du hast eine innere Überzeugung. Darüber strahlst du eine bestimmte Attitude aus. Das ist der erste Punkt. Und die innere Überzeugung fehlt den meisten. Das ist schon mal das Erste. Die meisten können haben sich selbst das, was sie tun, nie verkauft. Vor allem Selbstständige ganz am Anfang sind assoziiert, hochemotional mit dem, was sie dort tun. Sie glauben, das Geld kriegen sie persönlich, nicht das Unternehmen. Jetzt kann ich ja nicht irgendwie Geld nehmen für das, was ich mache. Eigentlich habe ich, keine Ahnung, es fehlt eine Überzeugung. Eine der ersten Übungen, die ich zum Beispiel mit meinen Kundinnen und Kunden mache, ist, die legen eine Liste an, die sie fortlaufend pflegen. Die kriegen das meistens übers Wochenende, sage ich. Ich will 30 gute Gründe von dir am Montag hören, warum man bei dir kaufen sollte. Die müssen erstmal lernen, sich das selbst zu verkaufen. Und du weißt natürlich, hey, ich bin einfach ein Meister in meinem Gebiet Und so präsentierst du dich, gibst ein bisschen was rein und hast so dieses Mystische, da ist noch 100-mal mehr. Und das bringt uns zu den zweiten, zu den Punkt 2 und 3. Das erste ist die innere Überzeugung. Und Punkt 2 und 3 sind Dinge, die extrem wichtig sind in der Vermarktung. Und zwar Kompetenz und Vertrauen. Die Geschichte, die du über den Mann im Wald erzählt hast, hat mit Vertrauen zu tun. Vertraue ich dem oder das, was dort jetzt gerade kommt? Und du hast recht, heutzutage, wenn ich durch den Wald laufe, gibt es ja so einen Spruch, wenn ein Wolf einen Wolf sieht, denkt er, ein Wolf, wenn ein Mensch einen Mensch sieht, sagt er, oh, bestimmt ein Mörder. Ne? Also das ist ja diese Vertrauensfrage. Und die hat sich mit Sicherheit über die letzten Jahrhunderte verändert. Aber ganz im Speziellen heute, wenn wir uns das B2B-Geschäft angucken, wenn wir uns vor allem Branchen angucken, in denen ich mich auch bewege, ist das Thema Vertrauen bröckelt und bricht. Die Skepsis wird immer größer. Es wird zunehmend schwerer, die Kundinnen und Kunden zu erreichen. Wir haben wirklich Leute bei uns im Call sitzen, die sind teilweise traumatisiert, weil sie von irgendwelchen Konstrukten kommen, wo die Leute sie durchprügeln und mit härtester Form vorgehen, dass die überhaupt es gar nicht mehr schaffen, Vertrauen aufzubauen, in das Gespräch zu kommen oder eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, die drei Dinge, die du jetzt gesagt hast, mal wirklich als aktiver zu beleuchten und zu sagen, wie schaffe ich eine 100%ig innere Überzeugung? Wie kann ich aktiv Vertrauen aufbauen? Und wie kann ich aktiv Kompetenz zeigen? Man könnte auch sagen, Relevanz geben in dem Content, den ich rüberbringe. Und meine Taktik zum Beispiel ist, also erstens, ich bin 100% überzeugt. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann. Ich habe aber auch eine Activa, und diese Activa, die ich habe, ist, ich habe eine Bibliothek auf meinem Handy mit Testimonials, ich habe eine Schublade zu Hause mit geschriebenen Briefen, ich habe so viele Referenzen und tolle Geschichten und Freunde inzwischen, die irgendwann mal Kundinnen und Kunden waren. Ich muss mich eigentlich nur damit kurz beschäftigen, und das stärkt wieder meine innere Überzeugung, weil auch ich bin Mensch und auch ich habe mal Zeiten, wo ich irgendwie ein bisschen mehr durchhänge, als dass ich jetzt irgendwie da bin. Kompetenz und Relevanz, sage ich immer, halte dich nie zurück. In deinem Fall, du sagst, ich zeige eine Slide, ich hätte aber auch noch 10 weitere. Und ich glaube, da kann man sagen, ja, okay, du kannst kein Webinar halten, was 17 Stunden geht. Ne, könnte ich, also wenn ich jetzt das Thema Vertrieb mal wirklich angehe, würde ich wahrscheinlich stundenlang reden. Aber ich halte mich in meinem Content an keiner Stelle zurück. Du kannst dir mal die Ressourcenseite angucken, bei social-selling.de. Wir zeigen da so viel Content, weil das, ich glaube, heute so extrem wichtig ist, sich nicht zurückzuhalten, sondern wirklich zu zeigen, ich kann das gut. Du hast ja eine Wahnsinns-Außendarstellung. Du hast ja irgendwie 400.000 Follower über alle Kanäle, glaube ich. Ne? Das ist so die Gesamtsumme. Du bolst ja auch, wenn man sich deine Videos anguckt, darüber kenne ich dich ja, du zeigst ja auch ganz viele Techniken. Du zeigst ja, ich kann das, was ich hier erzähle. Ich muss es jetzt noch verfügbar machen sozusagen. Weil das ist ja das, was die Leute bei dir kaufen, oder? Dass sie nicht nur wissen, sondern auch anwenden können.
Korrekt.
Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und was du sagst ist, oder was ich so mitnehme von dir ist, diese innere Überzeugung, die ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt ein guter Verkäufer werden kann, weil du sagst, ich bin kein Verkäufer, ich brauche diesen ganzen Kram, der Johannes da erzählt, nicht, ne? Hier irgendwelche Techniken und Closing und Einwandbehandlung, was es da alles gibt. Ich brauche diese innere Überzeugung. Ich habe einen Tipp von mir gegeben. Hast du denn was, wo du sagst, so wirst du maximal von dir selbst überzeugt? Kannst du da was mitgeben?
Was Nettes oder was Ehrliches?
Was Ehrliches.
Es kam mal eine gute Dame zu mir in ein Erstgespräch, und die war dabei, sich gerade selbstständig zu machen aus einem guten Job heraus. Und ich habe ihr empfohlen, das nicht zu tun, weil sie so unfassbar inkompetent gewirkt hat. Das Gespräch hat damit geendet, dass sie geweint hat, ganz, ganz doll. Und ich war damit völlig fein. Ich habe mich gefühlt wie ein Samariter. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Nur ich wusste, dass ich dieser Welt, ich bewahre viele, viele Kunden vor Schaden, indem ich die Frau dazu bringe, nicht in die Selbstständigkeit zu gehen mit dieser Berufsklasse, die sie gewählt hat. Sowas muss man sich erstmal rausnehmen. Das erlauben sich viele Menschen nicht. So eine Art Ehrlichkeit. Aber es ist meine Einschätzung. Ihr Beruf hatte etwas mit einem Sprechberuf zu tun. Jetzt komme ich um die Ecke, ich höre diese Frau an und ich weiß, das ist es nicht. Das ist wie bei DSDS. Da kommt jemand hin, der glaubt, er könnte singen. Und das Fatale ist, diese Menschen können tatsächlich verkaufen dann. Irgendjemand kauft immer. Das geht nicht. Was das jetzt bedeutet ist, wie kriegt man das maximal überzeugt sein, indem du auch einfach unfassbar gut tatsächlich bist und das von ganz vielen Leuten gesagt kriegst, so wie du. Du, wenn du etwas tust, wo du keine Briefe kriegst, dann solltest du es nicht tun. Jetzt setze ich eine Sache voraus, dass jeder Mensch ein High-Performer sein könnte. Ich glaube daran. Ich glaube nur, dass die Menschen einfach zu einfallslos sind und zu mutlos, etwas zu wählen und zu kreativlos, etwas zu wählen, in dem sie tatsächlich sehr, sehr überdurchschnittlich sein könnten. Deshalb wählen sie Berufe, verkaufen irgendwas und glauben, sie seien gut im Verkaufen, glauben, sie seien gut im Reden, glauben, sie seien gut mit Menschen. Sind sie einfach nicht. Sie sind nicht mal Mittelklasse. Verkaufst du schlecht, ist die Frage, liegt es daran, dass du noch nicht genug weißt? Musst du noch mehr üben? Wie alt bist du denn eigentlich? Wie viel Zeit hast du denn jetzt noch, um Kompetenz zu entwickeln? Vielleicht liegt dein Kompetenzbereich einfach wirklich woanders. Also mein ehrlichster Tipp ist hier kein gutmütiger, sondern ein reflektierender. Ich glaube, dass die meisten Menschen Dinge tun, in denen sie nicht gut sind. Und das wäre mein Tipp. Schau nach. Bist du unzufrieden und du hörst diesen Podcast, würde ich erstmal drüber nachdenken, ob du wirklich das Richtige tust.
Mir ist ein anderer Punkt, während du gesprochen hast, aufgefallen, den ich wichtig finde. Und zwar dein innerer Kompass, man kann sagen Wertekodex. Hinter dieser Ehrlichkeit steckt eine Wahloption. Und diese Wahloption ist, ich sage Nein zum Lead. Und viele glauben, vor allem am Anfang, wenn sie noch nicht so viele Leads haben, wenn sie dringend Kunden brauchen, ich muss die jetzt alle überzeugen und gegen einen inneren Widerstand ankämpfen. Aber wenn dieser innere Widerstand da ist, dann kann es auch einfach sein, der Lead passt nicht zu dir und du würdest hier was Negatives tun, wenn du jetzt verkaufst. Oder ich kann das nicht leisten, weil ich eigentlich nicht an mich glaube. Und sich selbst die Erlaubnis zu geben, Nein zu sagen zu einem Kunden. Ich glaube, die haben viele, die haben die meisten gar nicht im Kopf. Die meisten sagen, ja, wenn du jetzt schon da bist, muss ich dir was verkaufen. Oder glauben, das ist Verkauf. Ey, Matthias war vor ein paar Tagen bei uns im Onboarding und hat mitbekommen, wie ich zu jemandem gesagt habe, das passt nicht. Und dann hat sie mir gesagt, wie krass bist du denn? Das habe ich noch nie, du hast Nein gesagt. Ich sag ja. Weil der Case hat gut gepasst, das Geschäftsmodell und so hat gut gepasst. Mir hat aber der Typ nicht gepasst. Der war von seinen Wertevorstellungen, von dem, was der wollte und wie der agiert hat, hat der nicht zu uns gepasst. Ich wusste, mit dem haben wir mehr Probleme, der lässt sich nicht entwickeln. Weißt du, das waren dann so Aussagen, das war so einer, der wusste eh schon alles, wo ich mich frage, warum bist du eigentlich hier im Call? Und an einem bestimmten Punkt, weil ich hätte nicht mit dem geredet, wenn das Fachliche nicht gepasst hätte, das war ein Agenturinhaber. Also ein Mustercase rein vom Lead. Und ich habe zu dem Entscheider gesagt, ich will nicht mit euch arbeiten. Das wird nichts. Du weißt eh schon alles. Dann mach dein Ding. Hier gibt's keinen Raum für Entwicklung. Und ich habe Nein gesagt. Und ich habe die Option für mich selbst, Nein sagen zu können. Und dadurch habe ich dann auch wieder die Erlaubnis, wenn es passt, closen zu können. Und das ist ein spannender Übergang zu einem anderen Thema, mit dem du dich, glaube ich, sehr, sehr gut auskennst. Und zwar, wenn du jetzt wirklich jemanden hast, wo du merkst, vielleicht wahnsinnig kritisch, arbeitet gegen dich. Also du hast einen Gesprächspartner, in welchem Sinne auch immer, der sehr schwierig ist für dich, was auch immer das heißt. Gibt es so ein rhetorisches Stilmittel, wo du sagst, damit kannst du arbeiten, um Macht und Kontrolle zurückzubekommen über das, was passiert? Das hört sich jetzt krass an, aber vielleicht hast du eine Idee, was ich meine.
Also man spiegelt den anderen. Ja, man spiegelt den anderen wieder. Und man würde dann sagen, man neutralisiert seine eigene Position. Also das bedeutet, jemand, der kommunikativ jetzt gerade nicht so sehr in dem Gespräch, in der Analyse drin ist, dem spiegelst du jetzt, hör mal zu, für mich bist du gerade XY. Ich empfinde dich gerade als sehr hitzköpfig, ich empfinde dich als sehr unangenehm, ich empfinde dich als erdrückend, all diese Sachen. Du sagst diese Worte beim Namen. Du sagst sie ins Gesicht und du hast dabei die Tigeraugen. Du guckst ihm in seine Seele, während du das sagst. Und das sagst du, und das stimmt auch, weil so sehe ich dich und empfinde ich dich tatsächlich, egal was du denkst. Das sagst du auch, egal was du denkst. Und dann bist du ruhig. Das kann man machen.
Wenn du ein Gegenüber hast, das eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag legt, autoritär, respektlos, anti mich, dann sagst du, ich sollte das, was ich gerade wahrnehme, einfach aussprechen und der Person sagen und dir dabei direkt in die Augen gucken.
100%ig, ja. Technik hast du ja schon mal von mir gehört. Ja? Mhm. Das ist die Offenbarungstechnik. Mhm. Also das heißt, du offenbarst der Person jetzt. Wir nehmen jetzt jedes Schauspiel hier raus. Mhm. Kein Ensemble mehr. Wir machen hier kein Bühnenspiel, kein durch die Blume. Und deswegen habe ich auch die Macht, weil ich entscheide, dass das Schauspiel jetzt hier endet. Mhm. Und ich sag dir jetzt die Sachen, die dir wahrscheinlich in deinem Leben noch nie jemand gesagt hat. Auch wahrscheinlich in dieser entfernten Beziehungsebene, die wir gerade noch nicht haben. Also, die wir gerade haben. Wir haben ja kein inniges Verhältnis. Uns gerade auch noch zusätzlich im Raum steht, dass wir vielleicht Geschäftspartner werden. Du denkst, ich hätte was von dir und ich mache jetzt hier einfach so etwas. Mhm. Ja? Unfassbar viel Macht, die auf deine Seite kommt. Unfassbar viel Macht. Und wenn du natürlich jetzt eine starke Persönlichkeit hast, die du komplett ihrer Macht beraubst, vollständig auf deine Seite, du gehst all in und gewinnst für den Augenblick auf jeden Fall alles, egal wie die Person jetzt erstmal reagieren wird, für eine Sekunde hast du alles gewonnen. Der gesamte Tisch ist jetzt auf deiner Seite, dann guckst du der Person in die Augen und dann guckst du, wartest du die Reaktion ab. Dafür muss man jetzt ein gewisses Feingefühl haben. Es gibt verschiedene Arten von Reaktionen. Bei den meisten Arten der Reaktionen würde man, bevor die Person wieder anfängt zu reden, aber kurz bevor sie wieder anfangen möchte zu reden, würde man dann wieder anfangen zu reden. Also selbst hier nimmt man nochmal die Luft weg.
Also ich fange an zu reden, wenn ich sehe, jetzt willst du was sagen?
Genau, also ich hätte dir jetzt diese Sachen alle gesagt und ich warte deine Reaktion ab, weil das die Leute, das ist ein Schockmoment für Menschen. Mhm. Wenn man sowas macht, ist das ein Schock. Die müssen das erstmal verarbeiten. Mhm. Die meisten kommen auch mit ihrem Selbstbild nicht klar, mit dem, was man dort sagt. Menschen sehen sich anders, als wir andere einen sehen. Mhm. So, und was jetzt passiert ist, dass die Person erstmal, manche lassen sich das ansehen, manche nicht, aber das wird auf jeden Fall passieren. Mhm. Egal, welche Reaktion jetzt kommt, du wartest und irgendwie will der andere jetzt reagieren. Irgendwas wird er sagen. Und bevor er anfängt zu sprechen, fängst du wieder an zu reden. Aber nur so eine Sekunde davor. Er will seinen Mund öffnen, du fängst wieder an zu reden. Und jetzt machst du aber eine Verbindung. Ja, das heißt, jetzt bist du du wechselst einfach den Mut wieder in freundlicher. Da kannst du ganz viele Sachen sagen. Aber das wäre die Reihenfolge, mit der man vorgehen möchte.
Ja, macht Sinn. Ich würde das wahrscheinlich intrinsisch machen, aber du machst gerade ein Muster draus. Also ich glaube, ich bin auch in der Lage, ich musste das trainieren, harte Wahrheiten auszusprechen. Wenn ich merke, das wird doch hier eh nichts. Du hast das als Schauspiel bezeichnet und jetzt endet die Show, jetzt endet das Schauspiel. Ich gehe da 100% mit. Weil ganz ehrlich, was soll denn das bringen? Und das können wir jetzt über die nächsten Wochen, können wir dieses Schauspiel weiterführen. Wenn du der Meinung bist, ich bin ein Depp, und dann wird das hier sowieso keine Geschäftsbeziehung draus. Warum sollten wir dieses Schauspiel weiter fortführen? Mhm. Finde ich total cool. Aber ich glaube auch, also man muss es einmal hinkriegen, das zu machen. Aber ich denke auch, es ist gut, wenn man dann nochmal danach wieder in diese Rapportphase geht und sagt, du Levin, ich weiß, ich bin manchmal sehr direkt, aber ich bin so direkt, weil ich glaube, dass wir beide einen richtig geilen Job zusammen machen können. Und mir ist es wichtig, dass wir das von Anfang ehrlich machen. Oder irgendwas, habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Aber irgendwie so. Und ich weiß das und das bei dir zu schätzen.
Das ist sowieso ganz grundsätzlich immer die bessere Form. Also da hast du vollkommen recht. Also das, man will ja auch irgendwo positiv sein. Also wenn du ein Team aufbauen möchtest, wenn du eine Partnerschaft aufbauen möchtest, dann will man ja die Sachen hören, die einen zusammenbringen. Also da bist du ja vollkommen richtig. Ja, also aus meiner Sicht sollte man viel mehr Adjektive sagen, die einen zusammenführen, als auseinander.
Ja, aber die Macht und die Fähigkeit, in die Dinge, die negativ sind, zu gehen, finde ich extrem wichtig und die sind extrem kraftvoll, die Dinge einfach mal so anzusprechen, wie sie sind, auch wenn es nur ein ganz kurzer Moment sind. Wir dürfen ja eine Sache nicht vergessen, mit Blick auf den Verkauf. Verkauf ist immer das Medium, um Probleme zu lösen. Das heißt, ich muss über Probleme sprechen, egal ob sie bei dir an deiner Stelle sind. Du in deinem Beispiel mit der Dame, die geheult hat, du hast dir ein Problem von ihr einfach mal targetiert, unglaublich ehrlich, und hast dir in gewisser Weise eine Lösung geboten. Es war nicht die Lösung, die sie sich gewünscht hat, und zwar bei dir Rhetorik zu lernen. Es war die Lösung, mach was anderes. Aber das ist ja eine Lösung an der Stelle für ein Problem, das sie hatte. Ja, und das anzusprechen, ganz ehrlich, und das Problem für einen kurzen Moment ganz groß zu machen, wird immer ein großer Hebel sein dafür, eine Entscheidung zu treffen, ob es eine Kaufentscheidung ist oder etwas anderes, aber eine Entscheidung zu treffen. Und das ist im Übrigen für mich die Definition von Verkauf, anderen dabei zu helfen, eine gute und sichere Entscheidung zu treffen. Und damit schließt sich irgendwie ganz wundervoll der Kreis. Also ich genieße es, mit Rhetorikern, mit Leuten, die wirklich aus der Expertise sind, da tiefer reinzugehen. Ich mag das total, ne? Ich glaube, also so bis auf einzelne Worte und auch Gestiken, Mimiken, das sind ja alles so Dinge, die dazugehören. Kannst du vielleicht zum Abschluss mal so deine, wenn du sowas hast, vielleicht so die Top 3 Stilmittel, wir haben eben über die Offenbarung gesprochen, also Tipps geben, vielleicht auch für Körperhaltung, Mimik, Rhetorik, dass sich so dieser Kreis schließt, dass du sagst, die sollst du mitnehmen oder wenn du die beherrschst, dann bist du erstmal ein super geiler Rhetoriker. Auf die Frage bist du nicht vorbereitet, deswegen stelle ich sie.
Ja gut, erstmal müssen wir jetzt fragen, aber das sind die guten Fragen, auf die warte ich doch. Da müssen wir erstmal sagen, was ist denn überhaupt ein Rhetoriker? Also ich würde sagen, irgendein Hampelmann von der Straße wird niemals ein Rhetoriker sein. Ja? Also das ist erstmal das Erste, was ich da so voraussetze. Zumindest nicht die Rolle, rhetorisch aktiv zu sein, ist ja ganz klar, dass wir das ganz häufig sind, aber dass man wirklich sich die Rolle zuschreibt, ist halt ein ganz anderes Level. Gut, nur weil man im Flugzeug sitzt, ist man nicht ein Pilot. Aber man hat schon mal im Flugzeug gesessen. Mhm. Gut, also, was sind so Top 3 Tipps Körpersprache? Ganz grundsätzlich ist die Beobachtung eigentlich immer das Wichtigste. Die Menschen sind, maßen sich zu, dass sie viel beobachten würden, stimmt aber nicht. Also wirklich genau hinzugucken, wie andere sich bewegen, die gut performen, ist ganz erheblich. Und es gibt hohe Differenzen zwischen denen, die extrem gut performen und alle anderen.
Ja.
Ich habe ja ganz viele Körpersprachenanalysen in meinem Leben schon gemacht. Und das Interessante ist immer wieder, und das muss man mal differieren, also man hört immer, also wenn man Körpersprache versucht, was darüber zu lesen, zu googeln, darüber Lektüre zu finden, zumindest die in der Praxisanwendung, da finden wir Informationen ständig, ja, typisches Beispiel, FBI-Agent erklärt, wie du Wahrheit und Lügen unterscheiden kannst. Das ist aber nicht das, was wir im Alltag brauchen. Viel interessanter ist es, dass erfolgreiche Menschen alle sich der gleichen Bewegungen bedienen. Die Frage, die sich herausstellt, und ich kenne keine Studie dazu, die jemals diese Frage beantwortet hat, ist folgende. Wenn ein Mensch erfolgreich wird, hatte er bereits vorher diese Körpersprache und sie hatte tatsächlich irgendwo eine Korrelation dazu, eine Verbindung dazu, warum sie erfolgreich geworden sind? Oder wenn man in erfolgreichen Kreisen ist, denn erfolgreiche Menschen kennen untereinander, gewöhnt man sich die Körpersprache an. Fest steht, A-Liga-Prominenz bewegt sich ähnlich. Nur die Körper sehen unterschiedlich aus. Deswegen fällt es häufig nicht auf. Die machen die ähnliche Gestik, ähnliche Mimik, ähnliche Haltungen, ähnliche Reaktionen von Körperbewegung auf ähnliche Situationen. Wenn man dann in den Alltag geht und sich normale Menschen anguckt, nichts davon ist wiederzufinden. Wir würden diese Prominenten und Erfolgreichen auch als extrem komisch empfinden, würden sie sich anders bewegen. Wir sind es gewohnt. Das ist so, als ob du in einen Buchladen gehst, nimmst ein Buch in die Hand und das hätte irgendein Student geschrieben und nicht ein ordentlicher Schriftsteller. Hätte mal eben so seine Notizen dort veröffentlicht. Du würdest das reingucken und so denken, hä? Aber normalerweise, wenn du in den Buchladen gehst und liest den ersten Satz in einem Buch, das hat direkt so ein Gefühl. Klar, das gehört hier hin. Du guckst einen Film an, die erste Szene beginnt, klar. Ist aus Amerika, ist ein Blockbuster, klar. Fühlen wir sofort, musst du kein Experte für sein. Und so ist das hier übrigens auch. Du gehst durch den Alltag durch und du hast einen mittelmäßigen Menschen in seiner Performance, klar, ist ein mittelmäßiger Mensch. Hast du einen erfolgreichen, klar, der hat auch eine ganz andere Körpersprache. Weißt was, du musst sie dafür nicht mal kennen und du weißt es, du bist es gewohnt. Du musst ja auch kein Regisseur sein, um zu wissen, dass das ein Blockbuster ist. Und so ist das hier auch, nur viel erheblicher, mit viel mehr Einfluss auf deine Lebensperformance, ob du beruflich aufsteigst oder nicht, ist zumindest die Welt, in der ich lebe. Ja, hört man jetzt nicht jeden Tag, ich weiß das. Kriegt man nicht jeden Tag unter die Nase gerieben, so eine Ansicht, so wie, ich soll meinen Körper anders bewegen, hey, ich muss doch Fortbildung machen hier, mehr Infos, ich muss doch mehr Austausch, ich muss mehr Leute kennen, so, ich muss mehr hart arbeiten. Nee, wenn du dich an den Tisch setzt, am Verhandlungstisch, und du nimmst dort eine gewisse Position ein, egal, was du jetzt sagen wirst, kannst du schon sagen, du wirst mehr Geld verdienen. Wird passieren. Der andere hat einfach einen anderen Menschen vor sich, obwohl du das gleiche Gesicht trägst, die gleichen Anziehsachen. Es ist ein anderer Mensch. Und dieser Mensch verdient mehr Geld. Egal, was du jetzt fordern wirst, du wirst es leichter kriegen. Also auf die Körpersprache von erfolgreichen Menschen zu achten, ist unfassbar wichtig. Gut, das Nächste, wenn wir jetzt nicht in die Körpersprache gehen, ist der Klang. So ein Gebiet, das bei mir ganz viele Leute wollen. Wie du redest, wie es klingt. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das trainiert fast keiner, was auch immer wieder spannend ist. Ich hatte letztens noch einen Austausch mit einer Person. Warum nimmt man eigentlich einen Tennislehrer? aber nicht eigentlich einen Rhetoriklehrer oder einen Kommunikationstrainer oder zumindest einen Logopäden für viele wäre auch nochmal sehr nützlich. Sogar für mich. Und das ist halt eben so ein Punkt, dass man auch gewissermaßen investiert in die Dinge, die eigentlich Hebelwirkung haben. Du sprichst doch den ganzen Tag. Wie kann es denn sein, dass das Einzige ist, was du nicht proaktiv versuchst fortzubilden und zu verbessern? Das macht doch gar keinen Sinn. Denkst du, nicht du, Johannes, sondern man selbst jetzt für die Reflexionsfrage innerlich, denkst du wirklich, dass mit all dem, was du weißt, du immer nur durch dich selbst besser werden kannst? Und wenn ich dich jetzt ehrlich frage, wie viel Bücher, und Bücher ist nur eine Subquelle von Wissen, also nicht mal die beste Quelle von Wissen, selbst wie viel Bücher hast du darüber gelesen, deine sprachliche Performance nach oben zu bringen? Dann könntest du mit Ehrlichkeit wahrscheinlich nicht mal 10 sagen. Also willst du dein ganzes Leben lang durch dich selbst lernen? Was verrückt ist. Also selbst die Gesellschaft, die dich ausbildet, erstmal ein Reproduzent zu sein, also eine Ausbildung oder ein Studium zu machen, dann in einen durchschnittlichen Beruf zu gehen, ja, das ist ja das, wenn du nicht etwas Höheres anstrebst mit mehr Anstrengung, wird das ungefähr dein Lebensweg sein in Deutschland, was auch sehr gut ist für uns alle, bedeutet nun Folgendes. Selbst dort greifen wir auf Fremdtraining zu. Das Studium machst du nicht mit dir alleine. Wie kommt man denn darauf, wenn man Verkäufer oder Vertriebler ist, dass du dich sprachlich weiterbilden kannst nur durch deine eigene Reflexion? Lächerlich. Also hier ist das Investment mein Tipp. Und die zum Beispiel bei dir Kunden sind, sind ja sehr smart. Sind ja unfassbar smart. Die haben das ja bereits schon verstanden. Die anderen vielleicht noch nicht. Und da kann man auch gar nicht genug investieren, weil das hat ein Revenue. Und die Schwierigkeit ist halt eben, bei Persönlichkeitsentwicklung, bei Kommunikation, bei Rhetorik, das in Zahlen zu messen. Das ist so schwierig. Du kannst nicht sagen, weil ich dies eine Wort verwendet habe, ist mein Unternehmen jetzt auf die Mitarbeiterzahl gewachsen. Kann man nicht sagen. Wir, die sowas ganz viel aktiv benutzen, wissen irgendwann, das war mit ein Teil meines Erfolges. Aber versuch das mal jemandem zu verkaufen. Das ist schwierig, das ist gar nicht so leicht. Dem muss man dann ihre Wünsche verkaufen. Aber das sind die Leute, vor denen ich dann häufig nicht so viel Respekt habe, weil ich sage, die haben das überhaupt nicht verstanden. Die kennen die Wertigkeit von diesen Sachen überhaupt nicht. Deswegen sind sie auch durchschnittlich. Deswegen werden sie auch höchstwahrscheinlich genau dort bleiben, wo sie sind. Es ist unsere Aufgabe, sie zu motivieren. Ich sehe es nicht als meine Aufgabe, deswegen habe ich auch hauptsächlich Geschäftsführer, weil die ja direkt davon profitieren. Die kennen den Wert, weil die den ganzen Tag mit Mitarbeitern sprechen. Und umso besser sie mit ihnen kommunizieren können, desto mehr kriegen sie davon. Das heißt, sie wissen das. Und deshalb investieren die auch. Deswegen wissen wir auch, dass eher auf Geschäftsführungsebene auch Coachings wahrgenommen werden. Während der Pöbel glaubt, Coachings ist irgendwie Social Media lächerlich. Ja, das sind doch total die Leugner und Heuchler. Das ist so der Pöbel, was er denkt. Aber High-Performance-Coaching ist total üblich. Auf hoher Ebene. Total üblich, total normal.
Ja.
Und da differiert es dann einfach. Du wolltest jetzt wahrscheinlich noch ein paar konkretere Tipps, oder? Nein. Ich glaube aber immer an die Herleitung, nicht an die Formelanwendung, ganz ehrlich. Also Nein. Ich empfinde es immer so ein bisschen, ja, ich empfinde das als sehr, sehr wichtig, dass man Dinge versteht und dann in seinem Leben sich anders ausrichtet auf Informationsgewinnung und dann besser wird.
Nein, 100%. Ich bin aber auch ein guter Zuhörer, deswegen, ich lasse dann einfach Raum und wollte gucken, wo wir hingehen.
Ja.
Mein Mentor, mein wichtigster und größter Mentor, ich bin ja auch auf Kundenseite ein Profi, kann man sagen. Ich habe letztes Jahr knapp 160.000 in Mentorings investiert und ein Großteil davon in meinen Mentor Tony Robbins. Ich denke, den kennst du und den sollten viele andere kennen. Und auch gestern nochmal lustigerweise ein Gespräch dazu geführt, wo ein Geschäftspartner von mir gesagt hat, wenn ich eine Sache definieren müsste, die für mich oder für Erfolg am wichtigsten ist, es ist dein Umfeld. Und ich glaube, das zahlt, auch was ich jetzt zu Toni sage, alles dazu ein, was du gerade gesagt hast. Weil im Grunde genommen hast du gesagt, beobachte. Und das zweite, investiere, ist ja nur eine Verstärkung der Beobachtung, weil du kaufst dir gerade ein, noch mehr und besser beobachten zu können. Ist ja im Grunde genau das. So, wenn ich dich dafür bezahle, kann ich dich mehr beobachten. Punkt. Und ich gehe da hundertprozentig mit. Mit allem, was du gesagt hast, warum muss ich alles selbst machen und so weiter. Und auch NLP, ich bin ja NLP-Trainer, basiert ja auf der Beobachtung von Menschen mit der Fragestellung, NLP ist ja daraus entstanden, dass man sich gefragt hat, warum läuft denn die 80-jährige Dame gerade auf dem Mount Everest und warum kriegt denn der 20-Jährige seine Schuhe nicht alleine zugebunden? Also irgendwie unterscheidet die beiden was und jetzt müssen wir uns mal angucken, was unterscheidet die beiden eigentlich voneinander? Das ist ja die ganze Grundidee von NLP gewesen. Ja, und Tony Robbins ist ja auch ein NLP-Schüler und hat das dann sozusagen weiterentwickelt. Und was er sagt, ist, er spricht in Pattern, also in den Mustern. Und er sagt, erkenne die Muster im Außen, zum Beispiel bei einer sehr erfolgreichen Figur, bei dir selbst, dann durchbreche deine Muster und adaptiere dessen Muster. Mhm. Und ich kann das so zu 400.000% unterschreiben, weil auch für mich war mit der größte Hebel für mich selbst eine ganz ehrliche und aufmerksame Beobachtung von Menschen, die da sind, wo ich hin möchte. Auf allem, was sie tun, ob das jetzt die Körperhaltung ist, die Rhetorik ist, vor allem, wie treffen sie Entscheidungen, vor allem, wie gehen sie mit Problemen um. Wenn du in Gesellschaft von Gewinnern bist, dann sind deine Probleme meistens gar nicht so groß und gar nicht so ein Thema, auch wenn du darüber redest. Du bekommst meistens so simple Antworten, wenn mit mir selbst, es ist ja der gleiche Effekt, warum Kundinnen und Kunden zu mir kommen. Die sind selbstständig und klagen mir ihr Leid über ihre Positionierung. Da ist gerade ein Kunde abgesprungen. Weißt du, wie ich darauf reagiere? Ich nehme das gar nicht. Für mich ist das ja kein ernstes Thema. Ich habe das 700.000 Mal durch. Und dann sage ich, ja, ich weiß, bam, 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 bam. Und dann sind die oft erschrocken, wie Johannes gerade darauf reagiert, auf ihr gigantisches, uniques Problem. Du weißt, wie oft ich Menschen kennenlerne, die mir ihre Uniqueness erstmal präsentieren und sagen, bei mir ist viel schlimmer als bei allen anderen. Sag, du bist aber schon der Fünfte, der mir das heute erzählt. Ja, das kann ja irgendwie nicht sein. Und so geht's mir aber auch.
Natürlich.
Wenn ich mit Menschen auf einem bestimmten Level, sagen wir es mal so, ich möchte das als unternehmerisches Level jetzt einfach mal beschreiben. Und wenn ich mit jemandem rede, der 5 Millionen Profit im Monat macht und dem erkläre, was ich gerade für Themen habe, dann kriege ich mit hier so einem angewinkelten Mund, so mit so einem leichten skeptischen Grinsen, kriege ich eine kurze Antwort. Und dann ist es an mir, aus dieser Antwort was zu machen. Und darin liegt eine ganz, ganz große Kunst, weil ich hau auch den ganzen Tag Tipps raus und bin erschreckt, wie oft und wie sie umgesetzt werden und wie oft und wie sie vielleicht nicht umgesetzt werden. Muster erkennen und was draus machen, so könnte man es auch zusammenfassen. Levin, das war super spannend. Ich habe dir eingangs gesagt, komm, wir machen jetzt 20 Minuten. Wir sind bei 43. Das war total abzusehen. Ich danke dir für deine Zeit. Ich glaube, da war ganz, 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 ganz viel drin. Es ist wirklich spannend, weil wir beide aus unterschiedlichen Bereichen sozusagen kommen. Aber ich glaube, wir haben uns in eigentlich allem sehr, sehr gut verstanden und irgendwie mit zwei Betrachtungswinkeln das alles gemacht. Für dich, und zwar nicht Levin, sondern für dich, die Person, die hier zuhört. Ich glaube, vor allem dieses Ende jetzt des Ganzen war ganz extrem wichtig, weil es ist jetzt an dir, die Muster zu erkennen, deine eigenen Muster zu erkennen, vielleicht bestimmte Dinge zu durchbrechen, neu zu adaptieren und was draus zu machen. Und ich beende alle meine Vorträge, egal wo, in der Regel mit dem Satz, machen ist wie wollen, nur krasser. Mach einfach was draus, dann wird's irgendwie cool. Und dann haben Levin und ich hier nicht nur Spaß gehabt, sondern da war unsere Zeit exponentiell gut eingesetzt. Und deswegen danke ich dir an der Stelle, Levin, für deine Zeit und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin.
Johannes, ich danke dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.